Seit den 1960er Jahren hat der CO2-Ausstoß jährlich massiv zugenommen und dass das ein Riesenproblem für unser Klima ist, das wissen wir schon. Das AZI-Projekt Concord hat das Ziel, CO2 weiterzuverwenden und etwa nachhaltige Energie oder Rohstoffe daraus zu gewinnen. Wie das gelingen kann und wie in diesem Projekt junge Forscherinnen und Forscher aus ganz Europa ausgebildet werden, das erzählt mir mein heutiger Gast, Projektmanagerin Barbara Petschacher. Diese Folge könnte außerdem besonders interessant sein für angehende Doktoranden. Concord ist nämlich ein Beispiel für ein MSCA-ITM-Projekt, das steht für Marie Sklodowska-Curie Innovative Training Networks, ein EU-Programm, das Forschungsausbildungs- und Promotionsprogramme unterstützt. Ich bin Sophie Weinhandl vom AZIP Science Communication Team und sage Hallo im neuen Jahr 2024. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Biotech-Experten. Ich bin heute wieder bei Barbara Petschacher. Wir haben schon mal miteinander gesprochen und heute geht es wieder mal um CO2 und um das Projekt Concord. Hallo Barbara erstmal.
Hallo Sophie.
Wir sprechen heute darüber, wie man CO2 in eine Kreislaufwirtschaft bringen kann, wie man CO2 irgendwie noch verwerten kann. Magst du mal ganz kurz erklären zu Beginn, worum geht's in dem Projekt Concord eigentlich?
Genau. Concord ist eben ein von der EU gefördertes Projekt. Das läuft im Rahmen von diesem Marie Sklodowska-Curie Action Programm von der EU, im Rahmen noch vom Horizon 2020 Programm. Und das wissenschaftliche Ziel von Concord ist, wie du bereits gesagt hast, die Verwertung von CO2. Und zwar auf biotechnologischem Weg, mit Hilfe von Knallgasbakterien, sollen daraus eben Wertstoffe wie Bioplastik oder auch Chemikalien oder Zusatzstoffe für Futtermittel oder Nahrungsmittel geschaffen werden.
Mhm. Welche Problemstellung geht denn da eigentlich voraus? Worauf reagiert das Projekt eigentlich?
Also das ist ja wahrscheinlich jetzt mittlerweile wirklich allgemein bekannt und auch wissenschaftlich sehr gut abgesichert. Wir haben einfach mittlerweile CO2-Konzentrationen in der Atmosphäre erreicht, die es eben so in der Menschengeschichte sozusagen noch nicht gegeben hat, die eben vom Menschen gemacht worden sind. Besonders die Geschwindigkeit des Anstiegs ist eben frappant. Und es geht eben hier darum, dass wir das CO2 überlegen, ob man das so auch selber im Kreislauf führen kann. Also wenn man natürlich jetzt zum Beispiel eben Plastik aus fossilen Stoffen herstellt und das dann verbrennt, dann steigert man dadurch die CO2-Konzentration in der Atmosphäre. Und mit diesem Projekt überlegen wir, ob man das CO2 dann auch wieder in den Kreislauf bringen kann und aus dem CO2 dann auch wieder zum Beispiel Bioplastik herstellen kann.
Wie konkret schaut da die Problemlösung aus? Also ich habe gesehen, man schaut sich da irgendwie was von der Natur ab. Wie funktioniert das?
Genau, diese Bakterien, die wir hier verwenden, die Knallgasbakterien, die können das schon auf natürlichen Weg. Also dass die Bioplastik herstellen, ist eigentlich jetzt nicht, weil die Bakterien jetzt so gern Plastik herstellen, sondern die verwenden dieses Bioplastik auch als Speicherstoff, so ähnlich wie wir eben Fett einlagern, lagern die dann diese Stoffe als Speicherstoff ein. Und da vielleicht im Unterschied zu Mikroorganismen, die wir sonst ja häufig verwenden, wie eben Hefen oder auch Escherichia coli, Darmbakterium, werden ja in der Biotechnologie sehr häufig verwendet, um Chemikalienstoffe herzustellen. Nur verwendet man dafür normalerweise organische Ausgangsmaterialien, also oft Zuckerlösungen. Und der Unterschied hier ist jetzt eben, dass man das CO2 als Kohlenstoffquelle verwendet. Also das heißt, der Kohlenstoff, der später dann wieder in den Chemikalien landet, der kommt in dem Fall wirklich aus dem CO2.
Das heißt, man macht eigentlich aus was Anorganischem was Organisches. Habe ich das jetzt richtig verstanden?
Ja, genau, so ist es. Und zusätzlich zum CO2 brauchen diese Bakterien dann eben auch noch Wasserstoff und Sauerstoff. Also Wasserstoff ist dann die Energiequelle. Und aus diesem Gasgemisch wird dann mit Hilfe von Gasfermentationen eben diese neuen Wertstoffe produziert.
Was wird denn da produziert? Also was kann man alles aus CO2 herstellen? Ein bisschen habe ich da schon mit einigen anderen Interviewpartnern drüber gesprochen. Vielleicht magst du das nochmal kurz zusammenfassen. Was kann man aus CO2 machen?
Also wir verfolgen da im Projekt ein paar verschiedene Schienen. Also der Organismus, in dem wir da hauptsächlich arbeiten, das ist der Cupravidus necator. Und der macht eben natürlicherweise dieses Polyhydroxybutyrat. Das ist ein bioabbaubares, biobasiertes Bioplastik. Man kann aber auch quasi genetisch verhindern, dass der Mikroorganismus diese Stoffe produziert und ihm dann quasi beibringen, andere Chemikalien zu machen. Und der eine Sache, die wir da im Projekt anschauen, ist zum Beispiel Isopropanol. Es kann aber auch in Richtung stickstoffhältigen Heterozyklen, also Chemikalien in der Richtung gehen. Es kann aber auch der Mikroorganismus oder die Biomasse selber beinhaltet ja Proteine. Und es kann dann das Ganze auch als Proteinzusatz für Futtermittel oder so verwendet werden.
Nur eine kurze Rückfrage. Du hast jetzt N-Heterozyklen gesagt. Was ist denn das genau?
Genau, also das sind Ringmoleküle, in denen, also wo diese Ringmoleküle nicht nur aus Kohlenstoffen bestehen, aus Kohlenstoffatomen bestehen, sondern in einzelnen Positionen auch Stickstoffatome eingebaut sind. Und in ihrer funktionalisierten Form werden diese Heterozyklen dann besonders auch in der Pharmazeutika-Herstellung zum Einsatz gebracht.
Wie kann man sich das jetzt vorstellen? Auf welchem Stand ist denn die Forschung aktuell? Kann man das jetzt morgen quasi in die Industrie übernehmen? Oder wie weit sind wir da? In welchem Maßstab ist das?
Also dieses Polyhydroxybutyrat, das wird schon auch in der Plastikindustrie immer mehr auch erforscht. Das kann eben nicht nur aus CO2, sondern sehr wohl auch aus Fructose zum Beispiel oder auf Fructosebasis gewonnen werden. Aber speziell dieser Ansatz, das aus CO2 zu machen, das ist schon noch neu. Und da haben wir auch hier in Graz zum Beispiel Startups, die da schon in mehrere hundert Liter Maßstab vielleicht arbeiten. Aber es ist jetzt noch nicht so etabliert, dass es wirklich im großen industriellen Maßstab eingesetzt wird.
Und das Ziel von Concord in dem Zusammenhang ist dann schon die Industrie irgendwie? Oder genau. Habt ihr da andere Zwischenziele? Worauf arbeitet man eigentlich hin?
Ja, genau. Na, also es ist auf jeden Fall das Ziel, dass das Ganze schlussendlich in den industriellen Einsatz gelangt. Es ist nur so, dass wie in vielen Forschungsprogrammen da auch noch Grundlagenforschung im Sinne dessen notwendig ist, dass man eben wirklich schauen muss, dass man für eine industrielle Produktion auf hohe Titer, also auf hohe Konzentrationen eben kommt, dass die genetische Manipulation der Organismen, um die Chemikalien dann herzustellen, auch wirklich gut und sicher funktioniert. Und das ist alles gar nicht so einfach, wie das auf den ersten Moment, im ersten Blick eben ausschaut. Man möchte eben zum Beispiel auch, dass der Mikroorganismus Enzyme verwendet oder auch produziert, die er eigentlich selber ursprünglich gar nicht in seinem Organismus beinhaltet hat. Das heißt, man muss auch da über genetische Methoden, die eben erst in den Organismus einbringen. Und das funktioniert nicht gleich von Anfang an so gut, wie es mit etablierten Mikroorganismen funktioniert. Das heißt, auch hier arbeiten manche von den Dissertantinnen und Dissertanten im Projekt noch daran, das zu bewerkstelligen. Dann will man auch vielleicht auf eben verstehen, wie diese Zyklen und Abläufe im Organismus funktionieren. Das heißt, auch das wird im Projekt untersucht. Und eben diese Umsetzung mit den dann im Organismus hergestellten Enzymen, wo dann eben diese Chemikalien hergestellt werden, das muss genauer untersucht werden. Und ein Schwerpunkt ist eben auch die produktionstechnische Seite, eben wie kann man diese Gasfermentationen dann gut steuern, wie kann man das gut ablaufen lassen, sodass auch der Sicherheitsaspekt gewahrt ist, weil man ja mit hochexplosiven Gemischen teilweise arbeitet. Ein Projekt beschäftigt sich da auch zum Beispiel damit, wie man das Gas über Membranen in den Reaktor bringen kann, also fein verteilt, sodass man dann eben weniger Gasgemisch hat, das dann eben explosiv sein kann.
Das heißt, wir reden da schon noch von einem längeren Zeithorizont, bis dieses Endziel wirklich erreicht werden kann.
Ja, wobei natürlich jetzt in den letzten Jahren da schon also das Tempo auch von der Industrieseite sicher erhöht wird, weil es eben mit diesen sogenannten Carbon Capture and Utilization Projekten, wo es eben genau darum geht, CO2 eben zu verwerten, da auch viel, viel Druck dahinter ist, da auch weiterzukommen.
Du bist ja Projektmanagerin in diesem Concord-Projekt. Wer arbeitet da eigentlich zusammen? Wie läuft die Zusammenarbeit ab?
Das Concord-Projekt ist eine Zusammenarbeit aus hauptsächlich einmal fünf Universitäten und Forschungszentren. Also das eins davon ist ACIP, wo wir aber in enger Kollaboration eben mit der Technischen Universität Graz eben auch arbeiten. Dann die Projektkoordinatorin selber ist im Moment jetzt an der Universität in Groningen, also das heißt Niederlande. Und dann haben wir aber auch noch Partner in Deutschland, in Frankreich, in Portugal und eben in Österreich. Allerdings haben wir nicht nur die akademischen Partner, sondern auch noch Industriepartner. Und in Summe sind es dann 17 Partnerorganisationen, die da zusammenarbeiten.
Wie läuft denn das dann ab? Trifft man sich da auch zwischendurch oder wie arbeitet man da zusammen?
Natürlich, wir haben da natürlich jetzt auch nicht gerade den einfachsten Start im Projekt gehabt, weil das war in der Corona-Zeit. Ein Schwerpunkt neben der wissenschaftlichen Arbeit ist in Marie Skodlowska-Curie-Action-Programmen ja vor allem eben auch die Ausbildung von jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Das heißt, in Concord machen 11 Dissertantinnen und Dissertanten eben ihre Doktorarbeit, die an sich schon, das ist eine Vorgabe vom Programm, aus verschiedenen Ländern in andere Länder wechseln, um dort ihre Ausbildung zu machen oder ihre Doktorarbeit zu machen. Man darf gar nicht in dem eigenen Heimatland dort dann die Dissertation machen. Das heißt, auch diese jungen Leute kommen von überall her, nicht einmal nur aus Europa, sondern wir haben auch jemanden aus Mexiko, jemanden aus Nigeria. Und das ist eigentlich ein Fokus vom Programm, diese Mobilität zu fördern. Und auch während der Projektlaufzeit oder der Dissertation von den eben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern gibt es einerseits eben unsere Projektmeetings. Die haben wir, wie gesagt, schon von Anfang an gewohnt, teilweise online. Aber wir schauen jetzt, dass wir uns einmal im Jahr wirklich in Person in den verschiedensten Orten in Europa treffen. Also zuletzt waren wir zum Beispiel in Lissabon, in Aachen gab es schon Trainings, in Frankreich gab es Trainings, also ganz verschiedene Orte. Eben einerseits die Projektmeetings, aber andererseits gibt es auch als Teil der Doktorarbeit von den jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern einen Austausch mit einer jeweils zweiten Universität. In diesem speziellen Fall von Concord ist es sogar so, dass die Dissertationen als gemeinsame Dissertation von zwei Universitäten organisiert sind. Also sie bekommen zum Schluss den Abschluss wirklich von zwei Universitäten. Was aber beinhaltet, dass sie auch einen wirklich größeren Teil, so von 6 Monaten bis ein Jahr, an der Partneruniversität wirklich verbringen. Und zusätzlich dazu haben wir auch noch sogenannte Secondments, also Austausch-Gast-Forschungsaufenthalte zu Industriepartnern. Und on top auch noch verschiedene Trainingswochen, die auch wieder bei verschiedenen Partnern stattfinden. Also man hört da schon heraus, es ist ein Kommen und Gehen in dem Projekt und gar nicht immer so leicht, den Überblick zu behalten, wer gerade wo ist. Und für die jungen Leute, glaube ich, auch sehr spannend, sich dann immer wieder in verschiedenen Konstellationen mit den verschiedenen Betreuern auch und auf den verschiedenen Universitäten immer wieder zu treffen.
Wie schaut es eigentlich aus mit den unterschiedlichen Kompetenzen? Also kann man vorstellen, dass nicht jeder Standort gleich ausgerüstet ist. Genau. Ist es überall das Gleiche oder gibt es da Schwerpunkte?
Na, da gibt es natürlich Schwerpunkte. Also wir haben auch verschiedene sogenannte Work Packages im Projekt, wo einfach auch die wissenschaftliche Ausrichtung unterschiedlich ist. Manche von den Partnern konzentrieren sich jetzt mehr eben, wie ich vorher schon gesagt habe, auf den Organismus selber, den noch zu verbessern, zu untersuchen. Andere konzentrieren sich mehr auf die, zum Beispiel auf die Prozesstechnik-Seite und dementsprechend ist auch die Ausrüstung und auch die Ausstattung der Forschungseinrichtungen ganz anders. Manche sind eben mehr auf genetische Arbeiten konzentriert, andere haben eben wirklich Gasfermenter, eben auch wir hier in Graz zum Beispiel, aber eben auch an mehreren Standorten. Und das ist eben auch irgendwie das Tolle an diesem EU-Programm oder Projekt, dass sich da eben Partner zusammenfinden können, die eigentlich quasi am selben Thema, aber aus verschiedenen Aspekten daran arbeiten. Und auf die Art kann halt durch diese Zusammenarbeit ein größeres Ganzes entstehen, was auf eine andere Art und Weise dann eigentlich nicht möglich gewesen wäre, weil es da keine gemeinsame Finanzierung sonst eben geben hätte. Und zusätzlich eben wird das Ganze halt auch noch erweitert durch die quasi jetzt nicht nur rein wissenschaftliche Expertise, die dazukommt, haben wir eben einerseits gesagt von den Industriepartnern, auch von unserem Clusterpartner. Und wir verteilen uns da quasi oder teilen uns da die Zuständigkeiten für verschiedene Aufgabenstellungen, wie zum Beispiel eben auch die Kommunikation über das Projekt oder auch die Organisation vom Training. Und auch man muss auch in EU-Projekten sich immer darum kümmern, dass man auch die Daten der Öffentlichkeit zugänglich macht. Und diese Aufgaben teilen sich dann die verschiedenen Organisationen auf und tragen dazu dann eben auch zum Gelingen vom Projekt bei.
Das ist ein EU-Projekt. Kommt das Geld nur von der EU? Wie schaut es mit der Finanzierung aus bei Concord?
Also in diesem Fall kommt das Projekt geht wirklich rein von der EU. Das ist eben noch in diesem sogenannten H2020, Horizon 2020 Rahmenprogramm beantragt worden. bei EU-Projekten vielleicht nur zum allgemeinen Verständnis ist es ja immer so, dass man sich in der, für das Projekt bewerben muss und da ist man nicht alleine, das ist meist sehr kompetitiv. Dann wird dieser Antrag, den man gestellt hat, eben von Evaluatoren begutachtet und nur die allerbesten paar Prozent bekommen dann normalerweise den Zuschlag. Und dann bekommt man von der EU eben die Fördermittel zur Verfügung gestellt. In diesem Fall, eben bei diesen Marie-Skłodowska-Curie-Actions, wird damit eben hauptsächlich vor allem die Anstellung der Dissertantinnen und Dissertanten gezahlt. Und man bekommt dann noch zusätzlich ein bisschen eben Geld, um dieses Training zu organisieren und auch natürlich etwas, ein bisschen was für die Organisation und für den Overhead. Wer da quasi auf eigener Basis mitarbeitet, sind die Betreuer von den Dissertantinnen und Dissertanten, die werden nicht über das Projekt gezahlt, sondern von ihren eigenen Universitäten.
Ich habe schon kurz gesagt, du bist ja Projektmanagerin. Was genau ist deine Rolle in dem Projekt jetzt?
Genau. Ja, im Projektmanagement geht es um sehr viele verschiedene Aspekte eigentlich. Das Wichtigste ist halt, dass man eben die Ziele vom Projekt, so wie sie in dem Antrag versprochen worden sind, nicht aus den Augen verliert, dass man immer weiß, wann, zu welchem Zeitpunkt man dann auch bei der EU wieder Ergebnisse einreichen muss. Die sind natürlich auf die verschiedenen Partner verteilt und man muss dann halt auch immer im Auge behalten, dass alle rechtzeitig ihre Ergebnisse dann auch abliefern. Es geht um die Organisation der Meetings, es geht um die Kommunikation mit der EU. Es gibt natürlich in einem Projekt, wo 11 Dissertantinnen und Dissertanten arbeiten, immer wieder Dinge, die auftreten, wo es vielleicht zu kleinen Verschiebungen kommt oder wo irgendwas nicht ganz so funktioniert hat, wie das ursprünglich geplant war. Und das muss man dann auch immer wieder besprechen, wie man mit dem jetzt umgeht und dann eben auch vielleicht mit der EU gemeinsam eine Lösung finden, wie man verschiedene Austauschzeiten verschieben kann und so weiter. Also da ist eigentlich immer was zu tun.
Mit der EU gemeinsam, das ist spannend, hast du da einen bestimmten Ansprechpartner? Oder?
Ja, genau, das ist so organisiert. Jedes Projekt wird von der Seite der EU-Kommission eben von einer Person betreut. Das ist unser sogenannter Project Officer. Und mit dem kann man auch wirklich, oder mit ihr in dem Fall bei uns, kann man auch direkt in Kontakt treten, E-Mails schreiben. Und man kriegt dann Anweisungen, wie man das jetzt am besten, zum Beispiel sollte man es dann über das Offizielle, da gibt es ein EU-Portal, eine Softwarelösung, wo man dann wirklich die ganzen projektrelevanten Sachen auch einreichen kann. Aber eben der erste Schritt ist oft, man schreibt einmal eine E-Mail, bespricht das. Man kann sich auch, wir haben auch schon Meetings gehabt mit ihr, also das geht durchaus. Das ist wirklich ein eigentlich sehr kooperative Zusammenarbeit, weil man ja gemeinsam das Projekt zum Erfolg
ist ein gutes Stichwort. Wie geht es denn jetzt weiter? Was sind die nächsten Etappenziele, worauf ihr hinarbeitet?
Ja, wir sind jetzt schon im vierten Jahr von 4 Jahren von unserer Projektlaufzeit. Das heißt, der Fokus ist jetzt sehr stark auf der wissenschaftlichen Seite, dass es jetzt auch Publikationstätigkeiten von Seiten der Dissertantinnen und Dissertanten gibt. Das heißt, man möchte die Arbeiten, die bis jetzt eben oder die Ergebnisse, die bis jetzt erzielt wurden, auch der ganzen wissenschaftlichen Gemeinschaft veröffentlichen, zur Verfügung stellen. Dabei eben ist eben viel Schreibarbeit auch notwendig, die eben gemeinsam mit den Betreuern eben gemacht wird. Gleichzeitig sind auch noch die letzten, also die ganzen Industrieaustauschprojekte sind eben auch jetzt in diesem Projekt dann geplant. Wir haben auch noch ein großes Abschlussmeeting geplant im Rahmen von der ESIP, vom ACIP, eine große Konferenz. Und dort möchten wir eben noch einen Endworkshop machen, wo wir unsere Ergebnisse auch nochmal präsentieren. Ja, und ein weiteres Ziel ist natürlich auch für uns, dass die wissenschaftlichen Ergebnisse, die hier in Concord erzielt wurden, vielleicht auch von Industriepartnern aufgegriffen werden oder auch in weiteren gemeinsamen Forschungsprojekten weiterentwickelt werden können. Also das heißt, wir überlegen auch jetzt in diesem Jahr natürlich schon, wie auf diesen Projektergebnissen dann weitere Projekte starten können. Genau, und natürlich ist es bei EU-Projekten immer notwendig, dass es auch Berichte geschrieben, also dass auch Berichte geschrieben werden. Das heißt, in dem Fall hatten wir einen nach 2 Jahren und den nächsten jetzt nach den nächsten 2 Jahren. Das heißt, da wird dann die zweite Projektlaufzeitshälfte sozusagen zusammengefasst und noch einmal abgehackelt, ob wirklich alles erreicht wurde oder gemacht wurde, was ursprünglich versprochen wurde.
Das heißt, Concord kommt jetzt bald zu einem Ende, aber für Doktoranden, die jetzt vielleicht interessiert sind, die sich das gerade anhören, wie kann man denn in ähnlichen Projekten mitarbeiten? Hast du da Tipps? An wen wendet man sich? Was ist zu beachten?
Ja, das ist, es ist auch ein wichtiger Punkt oder war ein wichtiger Punkt am Anfang vom Projekt, dass man eben diese Ausschreibungen wirklich weit und offen sichtbar macht. Also wir hatten ja 11 offene Stellen zu Beginn vom Projekt. Und da gibt es zum Beispiel die Seite EuroAccess, die man eben auf der diese Stellen alle gepostet werden müssen. Und natürlich auch die einzelnen Organisationen. Aber ich glaube, wenn man auf der Suche nach einer Dissertationsstelle ist, um einfach nach dem Stichwort MSCA ITN Ausschau halten, und dann wird man dort häufig eben solche gehäuft auftretenden Stellenausschreibungen aus einem Projekt eben finden. Braucht man halt eines, das dann zu der eigenen Expertise passt, weil natürlich die Themen sind sehr weit gestreut. Also das ist jetzt nicht alles Biotechnologie, sondern da gibt es alle möglichen Themen bei MSCA-Projekten.
Wunderbar, ich glaube, dann haben wir alles besprochen, was zu diesem Projekt noch wichtig ist. Danke dir für deine Zeit und die Infos und Tipps zu dem Concord-Projekt.
Danke fürs Gespräch.